im Land ist dramatisch. Schon einige Kommunalpolitiker haben nach zu vielen Drohungen aufgegeben. Die Nachrichten mit Steve Neuwirth.
In Brandenburg sind im vergangenen Jahr deutlich mehr politisch motivierte Straftaten registriert worden. Laut Innenministerium ist diese Zahl um fast 70% gestiegen. Hanno Christ, RBB 24, Landespolitik.
6.813 Fälle von politisch motivierter Kriminalität zählt das Innenministerium für das vergangene Jahr. Die allermeisten davon, mehr als 3.600, mit rechtsextremem Hintergrund. Das ist im Vergleich zum Jahr 2023 fast eine Verdoppelung. Der überwiegende Anteil der Straftaten seien Propagandadelikte, wie das Verwenden verfassungsfeindlicher Symbole, heißt es. Einen noch steileren Anstieg registriert die Polizei bei linksextremen Straftaten um 114% im Vergleich zu 2023. Hier allerdings auf weitaus niedrigerem Niveau. Das Ministerium spricht von einem Anstieg in allen Bereichen politisch motivierter Kriminalität. Rechtsextremismus aber bleibe das weitaus größte Problem.
Die Abrissarbeiten an der Ringbahnbrücke in Berlin-Charlottenburg verzögern sich weiter. Laut Autobahn GmbH muss die Brücke noch einmal abgestützt werden. Geplanter Beginn des Rückbaus ist nun heute Abend. Ursprünglich sollten diese Arbeiten mittags beginnen. Wie RBB-Reporter berichten, stehen mehrere Bagger mit hydraulischen Greifern bereit. Sie sollen einzelne kleinere Betonteile herausnehmen. Auch die Westendbrücke weiter nördlich an der A100 steht vor dem Abriss. Wie die zuständige Gesellschaft Deges mitgeteilt hat, soll damit morgen angefangen werden. Der Bundesrat hat die Bundesregierung aufgefordert, sich auf EU-Ebene dafür einzusetzen, dass Wölfe leichter abgeschossen werden dürfen. Eine Initiative dazu ist auch vom Land Brandenburg in die Länderkammer eingebracht worden, um Angriffe auf Weidetiere zu verringern. Der Wolfsbeauftragte des Landesbauernverbandes, Schreinecke, hat im RBB 24 Inforadio die Schweiz als Beispiel dafür genannt.
Vom 1. September 24 bis 31. Januar 25 sind dort 96 Wölfe entnommen worden. Dort sind die Risse dramatisch zurückgegangen. Und wenn man dieses Niveau oder den Bestand dort hält, dann kann man auch die Risszahlen runterbekommen. Weniger Wölfe, weniger Risse.
Der Wolfsbeauftragte des Brandenburger Bauernverbandes, Jens Schreinecke. Der US-Sondergesandte für Russland, Witkoff, ist in St. Petersburg gelandet. Ein Kreml-Sprecher hat bestätigt, dass sich Witkoff mit dem russischen Präsidenten Putin treffen wird. Den Angaben zufolge wollen die beiden über die Ukraine sprechen. Außerdem soll es um ein mögliches Treffen von Putin mit US-Präsident Trump gehen. Große Entscheidungen seien von dem Treffen nicht zu erwarten, heißt es aus dem Kreml weiter. Es handele sich um einen Meinungsaustausch und die Fortsetzung der diplomatischen Arbeit zwischen den USA und Russland. Auf Mallorca und den anderen Baleareninseln sollen die Übernachtungsmöglichkeiten in Ferienwohnungen nicht weiter steigen. Die Regionalregierung hat ein entsprechendes Dekret angekündigt. Sie reagiert damit auf den Protest der Bevölkerung gegen immer mehr Tourismus. Spanien-Korrespondent Hans-Günther Kellner.
Das bedeutet, es soll auf den Balearen nicht mehr als die aktuell 160.000 Plätze in Ferienwohnungen und Häusern geben. Die Zahl der Plätze hatte sich in den letzten 10 Jahren weit mehr als verdoppelt. Hinzu kommen rund 450.000 Plätze in Hotels und Pensionen. Ein grundsätzliches Verbot von Ferienwohnungen lehnte Minister Bauzá ab. Zugleich will die Balearenregierung erlauben, dass Privatpersonen Lizenzen für Ferienwohnungen an andere weitergeben, wenn sie nicht mehr in Anspruch nehmen. Die Baleareninseln stehen nach Ansicht von Branchenbeobachtern erneut vor einem Rekordjahr. Erstmals könnten in diesem Jahr mehr als 20 Millionen Urlauber die Inseln besuchen, 1 Million mehr als 2024.
Mehr als 220.000 Menschen in Berlin und Brandenburg waren noch nie im Internet. Das zeigen Zahlen des Statistikamtes, die RBB 24 vorliegen. Damit war fast jeder 20. in der Region noch nie online. Dabei ist die Zahl der Menschen in Brandenburg höher und deutlich über dem Bundesdurchschnitt. Diese Daten stammen aus dem sogenannten Mikrozensus. Dafür wurden 2024 in Berlin und Brandenburg 950 Menschen im Alter von 16 bis 74 Jahren befragt. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg finden Sie auch auf rbb24.de. Das Wetter. Bis zum Abend dichte Wolken, regional etwas Sonne und im Nordosten einzelne Schauer. Aktuell sind es in Berlin-Tempelhof 11 und in Kreuzberg 12 Grad. Eberswalde meldet 10 Grad, Bernau 11 Grad. In der kommenden Nacht dann einzelne Schauer, 9 bis 7 Grad. Morgen zunehmend freundlicher mit Sonnenschein und Werten zwischen 17 und 20 Grad. Am Sonntag erst sonnig, später mehr Wolken und Werte bis 24 Grad. Die Zeit, es wird jetzt 17.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Sabine Dahl bin ich und ich gehe gleich mal ausführlich auf die erste Nachricht von Steve ein. Im vergangenen Jahr ist die Zahl politisch motivierter Straftaten in Brandenburg enorm gestiegen, um 70%. Mehr als 6.800 Fälle wurden registriert, haben Innenministerin Katrin Lange und Polizeipräsident Oliver Stepin heute bekannt gegeben. Unser landespolitischer Korrespondent Nico Hecht ordnet die Zahlen ein.
Das ist erstmal ein Rekord bei diesen politisch motivierten Straftaten. So viele gab es noch gar nicht dabei. Wobei Treiber, so hat das Innenministerin Katrin Lange von der SPD heute beschrieben, ganz enorm die vielen Wahlen letztes Jahr waren. Heißt konkret, es waren Gott sei Dank in der überwiegenden Mehrzahl Straftaten, die sich gegen Dinge und nicht gegen Menschen gerichtet haben. Das typische Bärte aufmalen auf Plakaten etwa oder auch die härtere Sachbeschädigung. Aber, und das macht doch Sorgen, auch die Zahl der Gewalttaten hat zugenommen. 225 Taten letztes Jahr. Davor, 2023, waren es noch 174. Und die Hälfte, also bei den Taten insgesamt und auch bei der Gewalt, da sprechen die Polizisten von rechtsmotivierten Delikten. Im Vergleich linksmotiviert war ein Fünftel der Gesamtzahl, wobei es in dem Bereich aber auch einen hohen Anstieg gab. Das war 2023 noch auf einem niedrigen Niveau.
Und warum sind die politischen Straftaten so stark angestiegen, also die Zahl dieser Straftaten?
Na, die Innenministerin sagt, dieser Anstieg belegt, wir haben eine Verrohung in der politischen Auseinandersetzung im Land. Straftaten und auch Gewalt sind zunehmend Mittel dabei, sehr besorgniserregend so lange. Und Polizeipräsident Oliver Stepin berichtet, dass die Ermittler über alle Bereiche zunehmend sehr junge Täter beobachten, auch solche mit einer kurzen Zündschnur, sage ich mal, die also auch schnell bereit sind, Straftaten und auch Gewalt auszuüben, die sich auch in Gruppen zusammenfinden, wenn auch nicht mehr in so festen Zusammenhängen, also in so einer Kameradschaft, wie wir das lange kannten. Jetzt findet man sich da über Social Media Chatgruppen zusammen und geht auch schnell wieder auseinander, was es auch für die Polizisten schwieriger machen würde, so der Polizeipräsident dagegen vorzugehen. Also das sei noch kein Massenphänomen, aber so die Innenministerin, wir haben da einen riesigen Präventionsbedarf gerade.
Die politisch motivierte Kriminalität in Brandenburg ist massiv angestiegen. Nico Hecht war das aus Potsdam. 5:07. Sobald die neue Bundesregierung steht, soll es schnell gehen mit der Einführung eines neuen Wehrdienstmodells. Der geschäftsführende und vielleicht auch künftige Verteidigungsminister Boris Pistorius von der SPD hat dafür alles vorbereitet. Noch in diesem Jahr soll ein entsprechendes Gesetz in Kraft treten. Alles, was bis jetzt über den neuen freiwilligen Wehrdienst bekannt ist, fasst Christina Nagel aus dem Hauptstadtstudio zusammen.
Bereits im Sommer des vergangenen Jahres hatte Verteidigungsminister Boris Pistorius seine Pläne für einen neuen Wehrdienst auf freiwilliger Basis vorgestellt. Das Kabinett segnete einen entsprechenden Gesetzentwurf ab, nur zur Abstimmung im Parlament kam es nicht mehr, wegen der Neuwahl. Union und SPD haben nun den Weg freigemacht für einen erneuten Anlauf. Im Koalitionsvertrag haben sie sich klar für einen so wörtlich neuen, attraktiven Wehrdienst ausgesprochen. Ein Dienst, der zunächst auf Freiwilligkeit basieren soll und sich am schwedischen Modell orientiert. Heißt, alle Männer und Frauen, die 18 werden, sollen in Zukunft einen Fragebogen erhalten. Männer müssen ihn ausfüllen, Frauen steht es frei, weil sie laut dem Grundgesetz bisher nicht der Wehrpflicht unterliegen. Fragen gibt es laut Boris Pistorius zu Themen wie
Qualifikation, zu Interessen, zu Neigungen, zu Sport, aber insbesondere auch die Frage, wer sich vorstellen kann, freiwillig Dienst bei der Bundeswehr zu leisten.
Wer Interesse signalisiert, kann zu einer Musterung eingeladen werden. Gibt es da grünes Licht, wäre der Weg frei für einen mindestens 6-monatigen Wehrdienst.
Völlig unberührt von dieser Frage bleibt, dass jeder, der den Musterungsfragebogen ausgefüllt hat, natürlich das Recht hat, das verbriefte Recht hat, Kriegsdienst zu verweigern. Auch das bleibt selbstverständlich unbenommen.
Weil sich aber alle gedanklich einmal mit der Bundeswehr beschäftigen müssen, hofft Boris Pistorius, mehr Freiwillige zu finden als bisher. Im besten Fall 5.000 Männer und Frauen, das ist die aktuelle Zielmarke. Parallel soll dafür gesorgt werden, dass auch eine längere Verpflichtung bei der Bundeswehr attraktiver wird. Das fängt bei der Sanierung und Modernisierung von Kasernen an, geht über eine angemessene Vergütung bis hin zu möglichen Prämien. Was aber, wenn der Plan nicht aufgeht?
Sollte das im Bedarfsfall anders sein, dann müssen wir natürlich über auch eine verpflichtende Option nachdenken.
Eine solche Option steckt im Koalitionsvertrag bereits drin. Das schwedische Modell, an dem sich Union und SPD orientieren wollen, sieht durchaus auch eine verpflichtende Einberufung vor, nämlich dann, wenn sich nicht genügend Freiwillige finden. Von einer Rückkehr zur allgemeinen Wehrpflicht wäre man dann immer noch weit entfernt. Sie ist derzeit schlicht nicht denkbar. Es fehlt an Kasernen, an Ausrüstung, an Ausbildern und an einem Meldesystem. Bevor also Fragebögen verschickt werden können, muss einiges passieren. Als erstes muss die entsprechende Gesetzesgrundlage her. Wenig überraschend würde Boris Pistorius den Entwurf gern selbst wieder ins Kabinett, der dann neuen Regierung einbringen. Als alter und als neuer Verteidigungsminister, als einer, der schon im Stoff ist und der Druck macht, weil er den neuen Wehrdienst noch in diesem Jahr einführen will.
Boris Pistorius, geschäftsführender Verteidigungsminister, will möglichst schnell einen neuen Wehrdienst einführen. Die Geschichte ist schon ewig her, aber wohl die bekannteste beinahe Katastrophe in der bemannten Raumfahrt. Heute vor 55 Jahren, also am 11. April 1970, startet die Apollo 13, eine Rakete, eine Raumfahrtmission der US-amerikanischen Raumfahrtbehörde NASA. Ihr Ziel, die dritte bemannte Mondlandung, war fast schon Routine. Die ersten beiden haben ja super geklappt. Aber zwei Tage nach dem Start explodiert ein Sauerstofftank. Die Landung auf dem Mond ist nicht mehr möglich. Die Besatzung muss fürchten zu ersticken und vor allem fürchten, dass sie nie wieder zur Erde zurückkehren kann. Die Männer müssen improvisieren und die Menschheit fiebert mit. USA-Korrespondentin Kerstin Klein erzählt uns diese spektakuläre Geschichte, die selbstverständlich verfilmt wurde.
This is Houston. Say again, please.
Houston, we have a problem.
Houston, wir haben ein Problem. Mit diesen Worten hier aus dem Film mit Tom Hanks beginnt im April 1970 ein tagelanges Drama rund um die Mondmission Apollo 13. Zunächst sieht alles gut aus. Der Start gelingt. Kommandant Jim Lovell und seine beiden Kollegen Fred Hayes und Jack Swigert sind auf dem Weg zum Mond. Doch zwei Tage später explodiert ein Sauerstofftank am Raumschiff. Im Original klingt es so, als Lovell das Problem zur Erde meldet. Die Landung auf dem Mond wird abgeblasen. Jetzt geht es nur noch ums Überleben. Das Raumschiff, so viel ist schnell klar, ist weitgehend unbrauchbar. Die drei Astronauten ziehen um in die kleine, vorn angedockte Mondlandefähre. Die wird ungeplant zu einem Rettungsboot. In der Mondlandekapsel wird es bitterkalt. Um Strom zu sparen, schaltet die Crew die technischen Geräte aus. Und die Rückkehr dauert. Ein Raumschiff kann man im All nicht einfach wenden. Die drei müssen um den Mond fliegen, Schwung holen, um zur Erde zurückzukehren. Die NASA nennt diese beinahe Katastrophe im All ihren erfolgreichsten Fehlschlag. Die Gefahr, dass die drei Astronauten die ersten sein würden, die im All sterben, ist groß. Die drängendste Frage, wird der Sauerstoff reichen? Und es gibt weitere Probleme. Ein Filter funktioniert nicht mehr richtig. Die Astronauten müssen einen Ersatz selber basteln. Die Flugbahn muss korrigiert werden, aber der Treibstoff, den man dafür braucht, wird ebenfalls knapp. Die ganze Welt zittert mit. Doch die NASA löst Problem um Problem. Und dann kommt am 17. April der letzte, äußerst gefährliche Moment. Der Wiedereintritt in die Erdatmosphäre. Kurz vor diesem kritischen Moment steigen die Astronauten zurück in die abgeschaltete Crewkapsel, also das eigentliche Raumschiff. Denn nur das hat einen Hitzeschild.
Gentlemen. It's been a privilege flying with you.
Meine Herren, es war eine Ehre, mit Ihnen zu fliegen, sagt Jim Lovell. Der Wiedereintritt gelingt. Der Hitzeschild hält. Nach 5 Tagen und 23 Stunden landet Apollo 13 sicher im Pazifik.
Aus Cape Canaveral war das USA-Korrespondentin Kerstin Klein. Heute, vor 55 Jahren, ist die Apollo 13 gestartet.
RBB 24 Inforadio Sport.
Und da reden wir über Fußball. Franz Beckenbauer, der Fußballkaiser, hat bei einem bestimmten Spiel in seinem bayerisch gefärbten Englisch stets den Satz gesagt, we call it a Klassiker. Morgen Abend ist es wieder soweit. Der deutsche Klassiker steht auf dem Programm, nämlich der FC Bayern empfängt Borussia Dortmund. Und dazu ist jetzt zum Gespräch im Studio Astrid Kretschmer aus der Sportredaktion. Aber Astrid, wenn ich mir die Plätze auf der Tabelle angucke, dann ist der deutsche Klassiker ja auch nicht mehr das, was er mal war.
Absolut. Aber es kommt auch ein bisschen auf die Betrachtungsweise an, denke ich. Wenn in der Vergangenheit, klar, das Duell Bayern gegen BVB auf dem Spielplan stand, dann ging es nicht selten um entscheidende Punkte im Titelrennen, in der Meisterschaft. Irgendwann vor zwei Jahrzehnten wurde ja aus diesem Duell der deutsche Klassiker das Spitzenspiel der vermeintlich beiden besten deutschen Mannschaften mit den höchsten Etats, klar. Und in den vergangenen 10 Jahren zählten beide Clubs stets zu den Top 5 der Tabelle, wenn sie gegeneinander spielten. Und diesmal strahlt das Aufeinandertreffen der beiden Clubs in der Tat nicht ganz so viel Glanz aus. Die Bayern ganz oben, die Dortmunder hinken in der Tabelle als Achter mit satten 27 Punkten Rückstand weit hinterher.
Also dann hat der Klassiker doch an Attraktivität verloren, oder?
Ja, wenn man aber in der Fußballwelt über die Bundesliga hinaus schaut, dann hat der Klassiker nichts von seiner Attraktivität verloren. Die Fußballwelt blickt nämlich morgen Abend nach München in die Arena. Über 200 FIFA-Mitgliedsländer schauen zu, was mehr als geschätzte 30 Kameras einfangen. Und in New York und Tokio gibt es sogar ein Public Viewing. Also sprich, da geht's nicht um 1-2. Das Spiel interessiert auch bei 1-8. Und Dortmunds Trainer Niko Kovac sagt, BVB gegen FCB ist immer ein Highlight. Ja, okay, ich würde sagen, es ist schon der Klassiker, wenn auch nicht der in der Konstellation, wie wir ihn kennen. Ich sag mal, der Klassiker der etwas anderen Art.
Na, und geht es für beide Clubs denn um mehr als, also es geht um Punkte natürlich, aber geht es auch um mehr als Prestige?
Ja, klar. Der BVB, der kämpft ja noch darum, am Saisonende auf dem direkten Champions League Qualifikationsplatz zu landen. Die Münchner sind mit 27 Punkten mehr auf dem Konto, ja, zwar komfortabler Spitzenreiter, müssen sich aber den Avancen von Verfolger Leverkusen wehren. Und in dieser Hinsicht pfeift Bayerns Thomas Müller vor seinem letzten Klassiker auf diese ganze Nostalgie.
Die Meisterschaft ist noch nicht entschieden. Wir brauchen jeden Punkt. Und dementsprechend ist das natürlich eine Situation, die auch ein bisschen kitzelig ist. Das ist ganz klar. Für uns ist da auch Druck drauf.
Tja, die Meisterschaft ist noch nicht entschieden, sagt Thomas Müller.
Ist das so? Ich weiß gar nicht, wie viele Punkte haben die denn?
6 Punkte Vorsprung vor Leverkusen. Ja, okay. Also da kann noch ein bisschen was passieren. Ja, und dann ist der Klassiker ja auch noch ein Zwischenspiel, ne, zur Champions League. Das gilt ja für beide. Also zwischen den Viertelfinal-Rückspielen für die Bayern bei Inter Mailand, die müssen ja ein 1-2 drehen und die so gut wie verlorene Borussia 0-4 gegen den FC Barcelona. Also die können und müssen sich voll auf die Bundesliga konzentrieren. Also da ist auch noch das Thema Mehrbelastung.
Ja gut, liebe Astrid, das hast du jetzt alles super verkauft, aber jetzt machen wir mal einen Punkt drunter. Die Bayern sind der Favorit.
Ja. Würde ich auch so sehen. Normalerweise schon ganz klarer Favorit, aber es gibt noch eine spezielle Chance vielleicht, dass die Bayern sicherlich diese schwierige Aufgabe, wie von mir eben geschildert haben, das Spiel in der Champions League in Mailand zu drehen. Und vielleicht sind die Köpfe der Bayern ja auch ein bisschen in Mailand und das müsste der BVB versuchen für sich zu nutzen. Allerdings ohne Verteidigung wie in Barcelona wird Dortmund auch in München Probleme bekommen. Wie soll ich sagen, um mit einem weiteren Klassiker von Franz Beckenbauer zu enden? Schauen wir mal.
Schauen wir mal. Morgen Abend 20.30 Uhr, 18.30 Uhr?
20.30 Uhr. Nein, 18.30 Uhr, Entschuldigung. Jetzt heute Abend ist 20.30 Uhr Bundesliga. Und
natürlich,
morgen Abend
18.30 Uhr, The Klassiker.
Yes.
Astrid Kretschmer im Inforadio Sport.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Und den hat Steve Neuwirth.
Vorsicht auf der A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Werder. In der Ausfahrt Potsdam Nord gibt es immer noch Behinderungen nach einem Unfall. Auch auf der westlichen A10 staut es sich in beiden Richtungen. Vor der Baustelle Höhe Leest jeweils 20 Minuten zusätzlich hier. Auf der A15 Richtung Polen dauert es zwischen Cottbus West und Rogosen etwa 10 Minuten länger. A113 Richtung Berlin. An der Einfahrt Schönefeld Nord gibt es technische Probleme. Die Zufahrt ist nur aus Richtung Alte Glienicke kommend möglich. Stadtverkehr Berlin Westend, die Königin Elisabethstraße, ist zwischen Knobelsdorfstraße und Kaiserdamm Richtung Messegelände gesperrt. Dort gab es einen Unfall. Geduld brauchen Sie auch in Neukölln auf der Karl-Marx-Straße Richtung Hermannplatz. Und aktuelles zur S-Bahn. Auf den Linien S1 und S25 gibt es Verspätungen und Ausfälle. Die S85, die fährt zurzeit nur zwischen Grünau und Treptower Park. Wir wünschen gute Fahrt.
17.19 Uhr. Einen guten Tag wünsche ich.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mein Name ist Sabine Dahl. Um politisch motivierte Straftaten geht es jetzt. Das sind Angriffe auf Politiker zum Beispiel oder auf politisch Andersdenkende. Da fallen sicherlich auch die Anschläge auf die Autofabrik Tesla drunter. Hier sind die Zahlen aus Brandenburg. Steve Neuwirth hat die Nachrichten.
In Brandenburg sind im vergangenen Jahr deutlich mehr politisch motivierte Straftaten registriert worden. Das zeigen Zahlen des Innenministeriums. Demnach wurden rund 6.800 Fälle erfasst. Das ist ein Plus von fast 70% gegenüber dem Jahr 2023. Über die Hälfte davon fallen in den Bereich Rechtsextremismus. Brandenburgs Polizeipräsident Stepin sieht die Polizei dabei vor einer großen Herausforderung.
Ich glaube, insbesondere im Bereich Rechts ist es so, dass auch die Zeichen der Zeit genutzt werden für Organisationen. Das heißt, es wird kein Verein mehr gegründet, es wird auch keine Kameradschaft gegründet, aber es ist schnell eine Chatgruppe eingerichtet. Und da ist sicherlich die Frage erlaubt, wo fängt Organisation und Gruppierung an? Das ist in gewisser Art und Weise eine Herausforderung für uns, das A zu erkennen und B die Ressourcen dann auch richtig einzusetzen.
Der Polizeipräsident von Brandenburg, Oliver Stepin. Innenministerin Lange führt die Entwicklung vor allem auf eine zunehmende Polarisierung in der Bevölkerung im Zusammenhang mit den jüngsten Wahlen zurück. Der Brandenburger Bauernverband begrüßt Pläne, den Schutzstatus des Wolfes in Deutschland zu lockern. Der Wolfsbeauftragte Schreinicke sagte im RBB 24 Inforadio, das sei ein pragmatischer Weg, um Angriffe auf Nutztiere zu verringern. Er verwies auf Erfahrungen in der Schweiz. Dort sei die Zahl der Wolfsrisse durch die Jagd deutlich zurückgegangen. Im Koalitionsvertrag der künftigen Bundesregierung ist vereinbart, den Schutzstatus von Wölfen herabzustufen. In einer Entschließung des Bundesrates hieß es heute dazu, es gebe dringenden Handlungsbedarf. Der US-Sondergesandte für Russland Witkow ist in St. Petersburg gelandet. Dort will er sich mit dem russischen Präsidenten Putin treffen. Für das Studio Moskau Jürgen Buch.
Kreml-Sprecher Peskow hat mitgeteilt, dass Putin und Witkow über die Ukraine sprechen wollen. Die Zusammenkunft der beiden werde heute so lange dauern wie nötig, so Peskow. Es handle sich um einen Meinungsaustausch und die Fortsetzung der diplomatischen Arbeit zwischen den USA und Russland. Witkow war zuletzt immer wieder dadurch aufgefallen, dass er Falschaussagen der russischen Führung hinsichtlich der Ukraine öffentlich wiederholt hat. So hat er unter anderem behauptet, in den russisch besetzten ukrainischen Gebieten hätten Referenden stattgefunden, bei denen die Menschen sich dort für Russland ausgesprochen hätten. Dass es sich um völkerrechtswidrige Inszenierungen handelte, hat er nicht gesagt.
Die EU-Finanzminister stimmen sich in Warschau dazu ab, wie die Mitgliedsländer auf den verschärften Zollkonflikt mit den USA reagieren sollen. Bundesfinanzminister Kukis sagte zum Auftakt des Treffens, er habe den Eindruck, dass in Washington die negative Reaktion der Märkte verstanden worden sei. Es bestehe dort ein Interesse an einer Einigung. Auch der Gastgeber Polens, der Finanzminister Domanski, sagte, die von beiden Seiten angekündigte Pause im Zollkonflikt sei ein Schritt in die richtige Richtung. Diese 90 Tage müsse die Europäische Union jetzt gut nutzen. Die Abrissarbeiten an der Ringbahnbrücke in Berlin-Charlottenburg haben sich ein weiteres Mal verzögert. Laut Autobahn GmbH musste die Brücke noch einmal abgestützt werden. Geplanter Beginn des Rückbaus ist nun heute Abend. Ursprünglich sollten diese Arbeiten mittags beginnen. Wie RBB-Reporter berichten, stehen mehrere Bagger mit hydraulischen Greifern bereit. Sie sollen einzelne kleinere Betonteile herausnehmen. Auch die Westernbrücke weiter nördlich an der A100 steht vor dem Abriss. Wie die zuständige Gesellschaft Deges mitgeteilt hat, soll damit morgen angefangen werden. In Berlin-Moabit hat die Polizei einen Autofahrer gestoppt, der mit einer leblosen Frau auf dem Beifahrersitz unterwegs war. Laut Obduktion wurde die 57-Jährige getötet. Michael Ernst, RBB 24.
Gegen den festgenommenen Mann besteht aus Sicht der Ermittler dringender Tatverdacht, die 57-Jährige getötet zu haben. Bei der Kontrolle wurde bei ihm außerdem ein Atemalkoholwert von rund 4 Promille festgestellt. Der Besatzung eines Funkwagens war der Autofahrer in der Ottostraße aufgefallen, weil er sehr langsam unterwegs war. Auf dem Beifahrersitz entdeckten die Beamten dann die Frau.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auch auf rbb24.de. Und hier ist der RBB 24 Inforadio Verkehrsservice. Vorsicht auf der A12 Berlin Richtung Frankfurt-Oder. Zwischen Dreieck Spreeau und Friedersdorf gibt es Behinderungen an einer ungesicherten Unfallstelle. Das Wetter. Bis zum Abend dichte Wolken, regional etwas Sonne und im Nordosten einzelne Schauer. Aktuell sind es in Berlin-Tempelhof 11 und in Kreuzberg 12 Grad. Eberswalde 10, Bernau 11 Grad. In der kommenden Nacht einzelne Schauer, 9 bis 7 Grad. Morgen wird es dann freundlicher, bei viel Sonnenschein und 17 bis 20 Grad. Die Zeit 17.24 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Sabine Dahl für Sie im Studio. Ich grüße Sie. Eigentlich soll der Abriss der Ringbahnbrücke, dieser mittlerweile berühmten Autobahnbrücke über die Berliner S-Bahn, eigentlich sollte der Abriss schon laufen. Die Knabberbagger stehen bereit, aber sie werden erst nach 18 Uhr anfangen, die Brücke abzutragen. Reporterin Juliane Kowolik hat sich erklären lassen, was da jetzt heute passieren wird.
Die Zufahrtsrampe zur eigentlichen Ringbahnbrücke ist das erste Abbruchfeld. Hier soll der sogenannte Knabberbagger anfangen mit seiner schweren hydraulischen Betonzange. Er wird große Betonstücke aus dem Bauwerk erst freimeißeln und dann herausreißen. Sicherheitsbedenken haben aber noch einmal zu einer Verzögerung des Starts geführt, erklärt Ralf Brodel, Sprecher der Autobahn GmbH.
Um 11 Uhr hatten wir dann nochmal den Hinweis, dass es noch sicherer wäre, es geht dann um Sicherheit, noch sicherer wäre, wenn wir hier noch eine statische Unterstützung machen, dieser Zufahrtsrampe. Das haben wir gemacht, haben andere Arbeiten, laufen jetzt parallel, die haben wir jetzt vorgezogen, so dass wir auch in keinen Verzug kommen. Und dann fangen die entsprechenden direkten Knabberarbeiten und Stemmarbeiten an.
Zu groß war die Gefahr, dass die Zufahrtsrampe einbrechen könnte oder zu große Betonteile unkontrolliert herunterstürzen könnten. Wenn die Zufahrtsrampe dann abgetragen ist, geht es an die eigentliche 120 Meter lange Ringbahnbrücke. Auch dort soll abgeknabbert werden und kein Teil oder die gesamte Brücke einstürzen. Ein Restrisiko bleibe aber weiterhin, so Brodel von der Autobahn GmbH.
Ausschließen kann man nie etwas. So, aber wir haben eine 99,9%ige Sicherheit. Und die haben wir hier auch mit den ganzen Berechnungen und mit den erfahrenen Experten, die hier zugange sind. Man muss furchtbar aufpassen und man braucht vor allem viel Erfahrung. Gefährlich bleibt so eine Arbeit immer.
Der Knabberbagger bringt die großen Betonteile runter auf die aufgetürmten Sandberge unter der Brücke. Sie werden dann vor Ort zerkleinert und mit Lkw abtransportiert. 11.000 Tonnen Bauschutt entstehen allein durch das Zerkleinern der Brücke. Die Brückenteile sollen in der Nähe recycelt und entsorgt werden. Trotz der Verzögerung heute bleibt die ausführende Autobahn GmbH beim ursprünglichen Zeitplan. Denn 70 Menschen arbeiteten Tag und Nacht auf der Baustelle, sagt Ralf Brodel.
In der Zwischenzeit, sobald irgendetwas so nicht läuft wie geplant an einer Stelle, können andere Arbeiten automatisch vorgezogen werden. Sonst würde dieses sehr anspruchsvolle Rückbaukonzept gar nicht funktionieren. Also es wird dann immer irgendetwas vorgezogen. Bei dem Enddatum wird es bleiben. Wir arbeiten hier ja die ganze Zeit mit Hochdruck dran.
Und so besteht weiterhin der Plan, dass in 7 Tagen die Ringbahnbrücke zerlegt und abtransportiert ist. In 2 Wochen sollen dann die Gleise geräumt sein und die S-Bahn hat dann 3 Tage Zeit, ihre Bahnanlagen wieder in Betrieb zu nehmen, damit wie geplant am Montag nach Ostern am 28. April die Ringbahn wieder fahren kann.
RBB-Reporterin Juliane Kowolik war das, die seit Tagen nicht wegkommt von der Brücke. Sie können das übrigens, egal wo Sie sind, live verfolgen. Es gibt auf YouTube einen Livestream, nennt sich Rückbau Ringbahnbrücke, made by die Autobahn. 17.28 Uhr, 2 Minuten vor 5:30. Regierungsbildung in Deutschland, Handelskrieg made in USA und währenddessen geht der russische Angriff auf die Ukraine weiter. Die sogenannte NATO-Ukraine-Kontaktgruppe hat sich heute in Brüssel getroffen. Wie geht es weiter mit dem internationalen Engagement für die Ukraine? Unsere Korrespondentin in Brüssel, Sabrina Fritz, erklärt uns jetzt im Inforadio-Gespräch, wie die NATO die Ukraine weiter unterstützt.
Also so richtig von der NATO kann man leider nicht mehr sprechen. Man muss es ein bisschen unterscheiden. Die Europäer werden die Ukraine auf jeden Fall nochmal massiv auch in diesem Jahr unterstützen. Die Rede ist von 21 Milliarden Euro und es sollen auch nochmal Munition geliefert werden, Panzer, all das, was die Ukraine braucht. Der wichtigste NATO-Partner, die USA, die halten sich da zurück. Die sagen eigentlich nur, alles das, was wir jetzt zugesagt haben, das liefern wir auch. Aber zusätzliche Hilfe für die Ukraine, darauf wollte sich die USA nicht einlassen.
Die Ukraine ist ja auch vertreten. Ist das auch das, was sie braucht, was die NATO oder zumindest die halbe NATO, was Sie gerade gesagt haben, liefert. Ja.
Also die Ukraine ist auf jeden Fall froh, dass sie Unterstützung bekommt. Zum Teil kann sie ja auch gerade, was Drohnen und so betrifft, sehr viel auch selber produzieren, ist da sehr unabhängig und gut auch geworden. Aber, und das wurde heute auch nochmal gesagt, viele Sachen sind einfach nicht lieferbar. Also die Rüstungsfirmen kommen mit der Nachfrage nicht nach. Insofern, ja, die Ukraine ist froh, aber natürlich bräuchte sie, um sich wirklich gegen Russland wehren zu können, noch mehr.
Was Sie eben von den USA gesagt haben, das ist ja ganz interessant. Die NATO-Ukraine-Kontaktgruppe, die wird ja nicht mehr von den USA geleitet, sondern von Großbritannien. Welche Bedeutung hat dieser Wechsel?
Ja, das ist richtig. Das war ja früher mal die Rammstein-Gruppe. Da kannte man sie vielleicht noch besser. Da war es eben auch auf der amerikanischen Base. Diese Leitung hat Amerika abgegeben und jetzt wechselt es so ein bisschen. Also Großbritannien, haben Sie gesagt, heute war es Großbritannien und der deutsche Verteidigungsminister Pistorius. Ich denke, das wird er bleiben. Das heißt, man muss jetzt mal sehen, ob es wirklich eine Führung gibt oder ob auch da die Führung wechselt. Aber auf jeden Fall sind die Amerikaner nicht mehr mit dabei. Und das ist natürlich schon mal ein ganz wichtiges Signal, dass sich Amerika aus Europa und aus der Unterstützung der Ukraine herauszieht.
Und wieder war die Rede davon, dass Großbritannien sich vorstellen kann, Bodentruppen in die Ukraine zu entsenden. Wie wird das in der NATO diskutiert?
Ja, sehr, muss man sagen, kontrovers. Also das war ja vor allem auch Thema gestern. Da war ja diese sogenannte Koalition der Willigen. Die haben sich getroffen und haben gesagt, was machen wir, sollte es wirklich einen Frieden in der Ukraine geben? Wie können wir den sichern? Und da, und man muss sich das vorstellen, 31 Staaten, ich glaube, da ging es wirklich ziemlich hin und her, drunter und drüber, weil keiner so genau weiß, was sollen wir dann machen? Nur schauen, ob Russland diesen Frieden einhält, mögliche russische Truppen dann auch zurückdrängen. Also das ist überhaupt nicht klar und da hat man auch ein bisschen hier den Unmut gespürt, dass Frankreich da eben sehr nach vorne geprescht ist, ohne sich so richtig abzustimmen. Und jetzt, ja, jetzt weiß keiner so richtig, wer übernimmt da jetzt die Führung. Aber, und das kam natürlich auch heute nochmal durch, von einem Frieden ist man eben auch noch ein ganzes Stück entfernt.
Und das passt auch noch dazu, der US-Sondergesandte für die Ukraine, Steve Witkoff, der ist derzeit in Moskau. Kennen Sie die Hintergründe? Was macht er da?
Ja, also er soll auf jeden Fall mit der russischen Führung über die Ukraine verhandeln. Ob er jetzt Putin wirklich treffen wird, wurde nicht bestätigt, aber er ist da. Und was heute auch nochmal Anklang hier bei der NATO ist, dass Putin auch nur mit Amerika eben verhandeln will. Die beiden Männer wollen schon da eine Weltordnung nochmal neu aufstellen und da stören die Europäer nur. Also ja, insofern gehen die Verhandlungen weiter. Es gibt so ein Datum, was so hier rumgeistert, das ist der 9. Mai. Das ist für Russland eben sehr wichtig, weil man dort eben die Befreiung, das Ende des Zweiten Weltkrieges auch in Russland feiert, die Befreiung von Nazi-Deutschland. Und da könnte man natürlich sagen, naja, das wäre vielleicht für Moskau nochmal ein wichtiges Datum, um dort wieder eine Art Frieden zu verkünden. Aber das ist reine Spekulation.
Sabrina Fritz war das, unsere Korrespondentin in Brüssel. Dort hat sich heute die sogenannte NATO-Ukraine-Kontaktgruppe getroffen.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Exportstarke Unternehmen, die nur einen kleinen Teil ihrer Produkte für Deutschland fertigen, die gibt's auch in unserer Region. Wie stellen die sich ein auf hohe US-Zölle, die ja nach wie vor kommen können? Wirtschaftsreporter Johannes Frevel stellt uns ein wachstumsstarkes Medizintechnikunternehmen in Potsdam vor.
Gibt es Probleme mit dem Hirndruck im Kopf, können filigrane Implantatsysteme helfen, das zu regulieren. Das Potsdamer Medizintechnikunternehmen Mietke ist in dieser schmalen Gesundheitsmarktnische einer der Weltmarktführer. Ein technologiegetriebenes mittelständisches Familienunternehmen mit inzwischen 280 Beschäftigten, also das, was gerne als Hidden Champion bezeichnet wird. Gründer und Firmenchef Christoph Mietke ordnet sein Unternehmen gegenüber Wettbewerbern ein.
In unserem Bereich sind wir die mit Abstand innovativste Firma und die also auch sehr technologiekonzentriert versucht, Behandlungsperspektiven von betroffenen Patienten zu verbessern und damit auch am Weltmarkt eine Spitzenposition hat.
18% seines Umsatzes macht das exportstarke Unternehmen in Deutschland. Insgesamt verkauft die Potsdamer Medizintechnikfirma ihre Produkte in mehr als 40 Länder. China und die USA schlagen mit einem Umsatzanteil von jeweils knapp 20% zu Buche. Die größte Krise für das Unternehmen war bisher die Pandemie, weil Operationen ausgesetzt wurden. In der Zeit konnte Mietke jedoch seinen Auftragsstau abarbeiten. Das Wachstum wurde lediglich zeitweise gedämpft. Die höheren US-Zölle schrecken Christoph Mietke wenig, denn der Markt werde kaum über den Preis entschieden, resümiert er.
Dass die Innovationen, die wir vorangetrieben haben, so einzigartig sind, dass wir, glaube ich, in allen Märkten dennoch immer wieder eine Chance haben, weil es gibt keine unmittelbar vergleichbaren Produkte. Dass wir vielleicht 18% in den USA liefern und 82% in den Rest der Welt. Das heißt also, der Fokus liegt nicht nur auf den USA, wenngleich das natürlich ein sehr lukrativer Markt ist, auch wegen der Preissituation.
Das forschungsstarke Unternehmen befürchtet wegen seines technologischen Vorsprungs gegenüber Wettbewerbern nicht, durch höhere Zölle vom US-Markt gefegt zu werden. Es ist in seinen Exportmärkten breit aufgestellt. Neurochirurgen können nur begrenzt auf andere Hersteller ausweichen. Zudem wachsen neben den USA auch andere große Märkte wie Indien, Südostasien oder China.
Auch wenn wir in Amerika Umsatzrückgänge haben sollten, was ich nicht glaube, wahrscheinlich wird bestenfalls unsere Dynamik im Wachstum berühren. Aber selbst wenn es so wäre, wenn wir, glaube ich, in anderen Märkten das kompensieren können, dass wir auf unserem Kurs bleiben werden und ich wirklich sehr zuversichtlich nach vorne gucke. So richtig, also Sorge um die Zukunft mache ich mir nicht.
Der Wunsch des Potsdamer Unternehmers Christoph Mietke, eine verlässliche Wirtschaftspolitik, nicht nur in den USA.
Johannes Frevel über das Medizintechnikunternehmen in Potsdam. Und der Zollstreit der USA mit vielen Staaten, der zeigt seine Wirkung nicht nur im Export, sondern auch auf dem Aktien- und auf dem Anleihemarkt. Die Renditen von US-Anleihen sind in dieser Woche stark angestiegen. Ganz besonders auffällig, nachdem US-Präsident Donald Trump die Höhe der einzelnen Zölle genannt hatte. Obwohl die meisten jetzt erstmal aufgeschoben sind, fürchten Analysten, der gute Ruf der US-Staatsanleihen ist in Gefahr. Sebastian Schreiber aus der ARD-Finanzredaktion erklärt, warum.
Wenn es um unterschiedliche Anlageformen geht, gelten Anleihen grundsätzlich als sichere Wahl. Das gilt auch für die US Treasuries, die Bundesanleihen der Vereinigten Staaten. Die Umbrüche im globalen Handel, ausgelöst durch die Zollpolitik von US-Präsident Trump, stellen den Status der US-Anleihen nun in Frage. In dieser Woche haben Investoren US-Anleihen im großen Stil verkauft. Im Umkehrschluss sind die Renditen auf diese Anleihen gestiegen. Beispiel: Anleihen mit einer Laufzeit von 10 Jahren stiegen in der Spitze auf eine Rendite von etwa 4,5%. Bei US-Anleihen mit 30-jähriger Laufzeit war der Anstieg so stark wie seit 1981 nicht mehr. Analysten sehen unterschiedliche Gründe. Die Zollpolitik Trumps könnte für eine globale Rezession sorgen. Sie erschüttert das Vertrauen in die US-Wirtschaft. Dazu kommt, Investoren wetten auf steigende oder sinkende Kurse. Sind die Schwankungen groß, sind sie teilweise gezwungen, Anleihen zu verkaufen. Für die USA bedeutet der Anstieg der Renditen bei den Anleihen, es wird teurer, sich frisches Geld zu besorgen, es wird teurer, sich zu verschulden. Analysten weisen darauf hin, dass der Anstieg der Renditen auch dazu beigetragen haben könnte, dass Trump nun einen Großteil der angekündigten Zölle ausgesetzt hat. Allerdings, die nun von Trump angekündigte Zollpause hat kaum für Entspannung auf dem Anleihemarkt gesorgt. Die Renditen sind nicht allzu stark zurückgegangen. Das kann daran liegen, dass im Streit mit China weiterhin keine Annäherung in Sicht ist.
ARD-Börsenreporter Sebastian Schreiber hat erläutert, warum die US-Staatsanleihen so unter Druck sind. Das Wetter in Brandenburg und Berlin. Frankfurt-Oder meldet 11 Grad, 12 Grad in Cottbus und in Berlin so 12, 13 Grad. Mal Sonne, mal Wolken und frischer Wind aus Nordwest, so gehen wir in den Abend. Nachts ebenfalls wechselnd bewölkt, vielleicht ein paar Schauer und es geht runter auf 9 bis 7 Grad. Morgen am Sonnabend zunächst stark bewölkt, dann wird es freundlicher und es werden 17 bis 20 Grad. Und der Sonntag ebenfalls sonnig, aber im Laufe des Tages zieht es sich zu und es könnte ein paar Schauer geben. Höchsttemperatur am Sonntag 24 Grad.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Steve Neuwirth startet in Sachsen-Anhalt.
Genau, sehe ich auch gerade, wer dahin unterwegs ist. Die A2 Richtung Magdeburg ist zwischen Lostau und Magdeburg-Rotensee gesperrt. Dort ist ein Fahrzeug umgekippt. Hier kann es also in diese Richtung zu Verzögerungen kommen. Auf der westlichen A10 staut es sich in beiden Richtungen von der Baustelle Höhe Leest. Jeweils 20 Minuten müssen Sie zusätzlich einplanen. Auf der A12 Berlin Richtung Frankfurt-Oder zwischen Dreieck Spreeau und Friedersdorf gibt es Behinderungen nach einem Unfall. Auf der A15 Richtung Polen dauert es zwischen Cottbus-West und Rogosen etwa 10 Minuten länger. A113 Richtung Berlin an der Einfahrt Schönefeld-Nord gibt es technische Probleme. Die Zufahrt ist nur aus Richtung Altglienicke kommend möglich. Zum Stadtverkehr Berlin, Westend, die Königin-Elisabeth-Straße, ist zwischen Knobelsdorf-Straße und Kaiserdamm Richtung Messegelände gesperrt. Dort gab es einen Unfall. Geduld brauchen Sie unter anderem auch in Neukölln auf der Karl-Marx-Straße Richtung Hermannplatz. RBB24 Inforadio auch für unterwegs mit unserer App.
Und jetzt wird es 17.39 Uhr. Schönen guten Tag.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Sabine Dahl im Studio. Das kann alles sein. Hakenkreuze auf Wahlplakaten, bösartige WhatsApp-Nachrichten oder handfeste Angriffe. Brandenburgs Innenministerin hat sich heute zu politisch motivierten Straftaten im Land geäußert. Und Steve Neuwirth hat die Zahlen dazu.
In Brandenburg sind im vergangenen Jahr deutlich mehr politisch motivierte Straftaten registriert worden. Das zeigen Zahlen des Innenministeriums. Demnach wurden rund 6.800 Fälle erfasst. Ein Plus von fast 70% gegenüber dem Jahr 2023. Über die Hälfte davon fallen in den Bereich Rechtsextremismus. Dabei handelte es sich meistens um Propagandadelikte, wie etwa das Verwenden verfassungsfeindlicher Symbole. Aber auch im Bereich des Linksextremismus gab es einen starken Anstieg. Innenministerin Lange führt die Entwicklung vor allem auf eine zunehmende Polarisierung in der Bevölkerung im Zusammenhang mit den letzten Wahlen zurück. Der Brandenburger Bauernverband begrüßt Pläne, den Schutzstatus des Wolfes in Deutschland zu lockern. Der Wolfsbeauftragte Schreinicke sagte im rbb24 Inforadio, das sei ein pragmatischer Weg, um Angriffe auf Nutztiere zu verringern. Er verwies dabei auf Erfahrungen in der Schweiz.
Vom 1. September 24 bis 31. Januar 25 sind dort 96 Wölfe entnommen worden. Dort sind die Risse dramatisch zurückgegangen. Und wenn man dieses Niveau oder den Bestand dort hält, dann kann man auch die Risszahlen runterbekommen. Weniger Wölfe, weniger Risse.
Der Wolfsbeauftragte des Brandenburger Bauernverbandes, Jens Schreinicke. Im Koalitionsvertrag der künftigen Bundesregierung ist vereinbart, den Schutzstatus von Wölfen herabzustufen. In einer Entschließung des Bundesrates hieß es heute dazu, es gebe dringenden Handlungsbedarf. Das Interview mit dem Wolfsbeauftragten können Sie nach den Nachrichten hören. Die Berliner SPD-Spitze empfiehlt den Parteimitgliedern in der Stadt, dem Koalitionsvertrag der künftigen schwarz-roten Bundesregierung zuzustimmen. Das hat der Landesvorstand mitgeteilt, nachdem er sich mit dem Entwurf befasst hat. Bei der SPD soll am Dienstag eine Online-Befragung der Mitglieder beginnen. Bei der CDU entscheidet ein kleiner Parteitag Ende April. Die CSU-Gremien haben dem Vertrag schon zugestimmt. China legt im Handelsstreit mit den USA nach. Laut Finanzministerium in Peking gelten ab morgen für alle Einfuhren aus den Vereinigten Staaten Zölle in Höhe von 125%. Aus der ARD-Finanzredaktion Stefan Wolf.
Damit lohnen sich US-Produkte für Importeure wirtschaftlich nicht mehr, so die Einschätzung aus Peking. China importiert vor allem Ölsaaten und Getreide, Öl und Gas aus den USA, aber auch viele weitere landwirtschaftliche Produkte, Chemikalien und Medikamente. Alles Produkte übrigens, für die sich die Käufer im Reich der Mitte nun andere, günstigere Lieferanten suchen könnten. Auf der anderen Seite dürfte China auch auf der Suche nach neuen Absatzmärkten sein, da die USA inzwischen Zölle im Umfang von 145% erheben. China exportiert vor allem elektronische Produkte, Maschinen und Textilien in die USA. Fast ein Drittel der in die USA gelieferten Kleidung kommt aus dem Reich der Mitte.
Die Abrissarbeiten an der Ringbahnbrücke in Berlin-Charlottenburg verzögern sich weiter. Laut Autobahn GmbH muss die Brücke nochmal abgestutzt werden. Geplanter Beginn des Rückbaus ist nun heute Abend. Ursprünglich sollten diese Arbeiten am Mittag beginnen. Wie RBB-Reporter berichten, stehen mehrere Bagger mit hydraulischen Greifern bereit. Sie sollen einzelne kleinere Betonteile herausnehmen. Auch die Westendbrücke weiter nördlich an der A100 steht vor dem Abriss. Wie die zuständige Gesellschaft Deges dazu mitgeteilt hat, soll damit morgen angefangen werden. Ein neues Online-Portal soll die Menschen in Deutschland besser auf Extremwetterereignisse vorbereiten. Digitalminister Wissing hat dazu die Website naturgefahrenportal.de vorgestellt. Eine Smartphone-App soll es aber nicht geben. ARD-Klimaexperte Stefan Hübner.
Das Portal bündele erstmals alle Frühwarnungen für wetterbedingte Naturgefahren in Deutschland, so Minister Wissing. Dazu kämen aktuelle Vorsorge- und Lageinformationen. Entstanden ist das Portal dank der Zusammenarbeit von Bundes- und Landesbehörden, darunter dem Deutschen Wetterdienst. Denn durch den Klimawandel kommt es immer öfter zu immer stärkeren Extremwetterereignissen. Nicht zuletzt die verheerende Flut im Ahrtal 2021 verdeutliche die Wichtigkeit des neuen Angebots, so Wetterdienstpräsidentin Sarah Jones.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Bis zum Abend gibt es dichte Wolken, regional auch etwas Sonne und im Nordosten einzelne Schauer. Aktuell Temperaturen in Berlin-Tempelhof von 11 Grad, in Kreuzberg 12, Eberswalde 10 und Bernau 11 Grad. In der kommenden Nacht dann einzelne Schauer, 9 bis 7 Grad. Morgen zunehmend freundlicher mit Sonnenschein, 17 bis 20 Grad. Am Sonntag erst sonnig, später mehr Wolken oder Schauer bei bis zu 24 Grad. Die Zeit 17.44 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Es sind Rekordzahlen, aber keine, worauf man stolz sein kann. Im Gegenteil. In Brandenburg ist die politisch motivierte Kriminalität sehr stark angestiegen. Fast 70% mehr Delikte sind 2024 im Vergleich zum Vorjahr registriert worden. Innenministerin Katrin Lange von der SPD hat heute die Zahlen vorgelegt. Sie führt den Anstieg unter anderem darauf zurück, dass im vergangenen Jahr sehr viele Wahlen in Brandenburg stattgefunden haben. Wie sie das meint, das ordnet RBB-Landespolitik-Reporter Nico Hecht ein.
Gut 6.800 politisch motivierte Straftaten letztes Jahr, so viel wie noch nie, seit das aktuelle Meldesystem 2001 gestartet war, muss Innenministerin Katrin Lange SPD bestätigen.
Insbesondere viele Straftaten im Zusammenhang mit den Wahlen. Besorgniserregend, dass wir hier in Brandenburg eine Entwicklung haben, wie hier politische Auseinandersetzungen stattfinden.
Der Anstieg der Straftaten ist enorm, berichtet Lange. 2023 waren es gut 4.000. Die vielen Wahlen waren offenbar Treiber der Statistik. Fast 1.900 Taten hatten einen solchen Zusammenhang.
Das ist eine sehr bedenkliche Entwicklung. Wir haben ja irgendwann wieder Wahlen. Und von daher muss man schon sagen, dass die Entwicklung dahingehend ist, dass wir hier eine Verrohung an der Stelle haben.
Und Brutalisierung so lange. Denn die absolut überwiegende Mehrzahl solcher Straftaten habe sich zwar so lange, Gott sei Dank, gegen Dinge und nicht gegen Menschen gerichtet, aber es gebe auch einen Anstieg der Gewalttaten. 225 letztes Jahr, 174 waren es 2023. Und zur Hälfte bei den Taten insgesamt, wie bei den Gewaltdelikten, sind die Taten jeweils rechtsmotiviert. Wobei Täter, wenn sie in Gruppen handeln, anders zueinander finden als etwa noch in den 1990er Jahren, so Polizeipräsident Oliver Stepin.
Es wird kein Verein mehr gegründet, es wird auch keine Kameradschaft gegründet, aber es ist schnell eine Chatgruppe eingerichtet. Ich glaube, da müssen wir genau hingucken, dass diese schnellen Bekanntschaften oder auch das schnelle Auflösen über das Internet, die Kommunikation, das sich treffen und dann wieder seiner Wege gehen, das ist in gewisser Art und Weise eine Herausforderung für uns, das A zu erkennen und B die Ressourcen dann auch richtig einzusetzen.
Schwerpunkt der Polizeiarbeit bleibe also in dem Bereich der Rechtsextremismus. Das legen auch die Zahlen nahe. Linksmotivierte Straftaten machten nicht ganz ein Fünftel aus. Die terroristischen Straftaten hätten nur im einstelligen Bereich gelegen, wobei es sich eher um Finanzierungstaten als um Anschlagspläne gehandelt habe, so der Polizeipräsident. Man beobachte in Brandenburg auch wieder Gruppen von rechtsextremen Jugendlichen und erkenne
immer wieder sehr junge Täter, sich schnell radikalisieren und schnell handlungsbereit werden. Dann kommen natürlich die Möglichkeiten des Internets dazu, mindestens temporär vermeintliche oder tatsächliche Unterstützer um sich zu scharen.
Ein Massenphänomen sei das aber nicht, so der Polizeipräsident. Deswegen, so die SPD-Innenministerin, sei man auch weit weg von Verhältnissen wie in den sogenannten Baseballschlägerjahren in den 1990ern. Aber es gebe einen riesigen Präventionsbedarf. Deshalb kündigte Katrin Lange an, dass Polizei und Verfassungsschutz diese Arbeit auch noch intensivieren würden.
Politisch motivierte Straftaten in Brandenburg sind im vergangenen Jahr deutlich angestiegen. Wölfe sollen in Deutschland gejagt werden dürfen. Der Bundesrat fordert auf Initiative unter anderem von Brandenburg die Bundesregierung auf, die rechtlichen Voraussetzungen für einen schnelleren Abschuss zu schaffen, den Schutzstatus von Wölfen europaweit herunterzustufen. Im Koalitionsvertrag von Union und SPD ist das schon beschlossen. Und das freut meinen nächsten Gesprächspartner Jens Schreinecke, Wolfsbeauftragter des Landesbauernverbandes Brandenburg. Er hält Rinder im Landkreis Potsdam-Mittelmark, hat schon Tiere an den Wolf verloren. Die Telefonleitung ist am Anfang nicht so doll, deswegen bitte genau zuhören jetzt bei dem Interview. Er freut sich als allererstes, dass eine pragmatische Lösung gefunden wurde.
Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir in Deutschland jetzt endlich einen pragmatischeren Weg einschlagen, um den Wolf zu regulieren. Ich freue mich, dass wir doch von unserer Legislative regiert werden und nicht von NGOs und dass wir hier endlich wahrscheinlich zu einer Möglichkeit kommen, Weidetierhaltern im Land das Leben zu erleichtern.
NGOs haben Sie eben gesagt, Nichtregierungsorganisationen, da gehe ich gleich noch drauf ein. Die Bundesregierung soll sich für eine Änderung der Naturschutzrichtlinie der EU einsetzen. Im Anschluss soll der Wolf dann bundesweit in das Jagdrecht aufgenommen werden. Geht Ihnen das auch, klingt so bürokratisch, geht Ihnen das schnell genug?
Ja, wahrscheinlich haben wir im ersten Augenblick keine andere Möglichkeit. Es zeigt sich nur, dass die anderen Vorstöße, die wir hatten, wie dieser Schnerbschutz, der damals von Steffi Lemke vorgeschlagen wurde, oder andere Möglichkeiten, den Wolf in die Wolfsverordnung zu zaubern und damit im Prinzip Problemwölfe, wie wir sie nannten, Herr zu werden, dass das nicht funktioniert hat, dass ständig die geplanten Abschüsse beklagt wurden und man offensichtlich erst eine Gesetzesänderung herbeiführen muss, um hier ein besseres Vorgehen für unsere Kulturlandschaft, für die Weidetierhaltung hinzubekommen.
Der Wolf war ja über 100 Jahre in Deutschland ausgestorben. Sie sind selber Tierfreund, sonst hätten Sie ja keine Kühe. Freuen Sie sich gar nicht, dass ein Wildtier wieder da ist?
Darum dachte ich ja auch, ich freue mich, dass wir einen pragmatischen Umgang mit dem Wolf haben. Ich habe ja nicht gesagt, dass wir uns freuen, dass er ausgerottet wird, weil das ist ja nicht die Zielstellung. Zielstellung ist es halt, den Wolf da, wo er passt, in Brandenburg, in unserer Kulturlandschaft am Leben zu lassen. Aber da, wo halt Schäden verursacht und da, wo er nicht hinpasst, dass wir ihn dort an der Stelle herausnehmen können. Das ist der Fortschritt und so sehen viele Weidetierhalter das auch. Und ich hoffe, wir kriegen es auch so geregelt.
Die Naturschutzorganisation WWS ist mit dieser Entscheidung natürlich nicht einverstanden. Sie wissen aus anderen Ländern, in denen Wölfe bejagt werden, dass wenn die geschossen werden, bekommen sie viel mehr Junge, um die abgeschossenen Tiere auszugleichen. Ist der Abschuss also wirklich der Weisheit letzter Schluss?
Ich würde sagen, diese Argumentation, die da vom WWF kommt, aber auch von anderen Organisationen, ist so der letzte Sporn, an dem man sich klammert. Wir wissen aus anderen Ländern wie Polen, aber auch jetzt aktuell aus der Schweiz, ich habe eben vor 2 Stunden mit einem Schweizer Biologen und Naturschützer gesprochen, wir wissen, dass dort die 96 Wölfe, die zwischen September und Januar diesen Jahres geschossen wurden, dass es dort eben sich nicht bestätigt, dass dort mehr Wölfe entstehen, dass die Rudelstruktur kaputt gemacht wird, dass die Risszahlen sich erhöhen. Das passiert dort nicht. Man hat eher positive Erfahrungen gemacht.
Aber warum funktioniert der Herdenschutz in Brandenburg nicht? Wissen Sie, Zäune bauen, Herdenschutzhunde kaufen?
An einigen Stellen funktioniert, muss man sagen. Aber an einigen Stellen, vor allem vielen Stellen, funktioniert es auch nicht. Also selbst ist mir im Frühjahr letzten Jahres...
Herr, warten Sie mal ganz kurz, Herr Schreinecke. Ich verstehe Sie kaum noch. Gehen Sie mal bitte wieder irgendwo hin, wo ein Fenster ist oder so.
Dann versuchen wir es mal so.
Na, da ist er, Herr Schreinecke. Wir waren gerade bei dem Thema, warum funktioniert der Herdenschutz in Brandenburg nicht?
Der Herdenschutz funktioniert an einigen Stellen, aber an einigen Stellen funktioniert auch nicht. Selbst ist mir letztes Jahr ein Wolf vor Augen durch unseren Zaun gesprungen. Der Zaun hatte in dem Augenblick nur 4 Reihen Draht. Die Abstände waren 20, 30, 25 Zentimeter. Der Wolf ist nicht bei 95 Zentimeter drüber gesprungen. Der ist durch die 4 Reihen Draht durchgesprungen. Habe ich selbst erleben dürfen. Von daher hält eine Weile auf, aber der sichere Schutz ist nicht. Sichere Zäune, wolfsichere Zäune gibt es im Tierpark nach wie vor.
Womit rechnen Sie, wenn die neue Bundesregierung dann wirklich den Schutzstatus des Wolfs herunterstuft, der Wolf geschossen werden darf? Rechnen Sie dann mit einer Besserung? Hören dann die Risse auf?
Wir sehen es in der Schweiz. Da haben wir das aktuellste Beispiel. Da ist 23 schon mit dem Schießen begonnen worden an einigen Stellen. In Graubünden, im Wallis. Jetzt ist vom 1. September bis 11. September 24 bis 31. Januar 25 sind dort 96 Wölfe im Graubünden und Wallis vorrangig entnommen worden. Dort sind die Risse dramatisch zurückgegangen. Und wenn man dieses Niveau, ähnlich wie auch in Schweden, dieses Wolfsniveau oder den Bestand dort auf einem 50 Niveau hält, dann kann man auch die Risszahlen runterbekommen. Alleine unsere Rissstatistik aus den Jahren 2000 bis 2010 zeigt weniger Wölfe, weniger Risse.
Jens Schreinecke sagt das, Wolfsbeauftragter des Landesbauernverbandes Brandenburg, und er ist selber Rinderhalter. Wir haben darüber gesprochen, dass der Bundesrat jetzt die Bundesregierung aufgefordert hat, die rechtlichen Voraussetzungen zu schaffen, dass der Wolf in Deutschland schneller abgeschossen werden darf. 17.53 Uhr, 7 Minuten vor 6. Der abgesetzte Bürgermeister von Istanbul, Ekrem İmamoğlu, musste sich heute in zwei Verfahren vor Gericht verantworten. Es geht um die Vorwürfe der Bedrohung und Beleidigung des Istanbuler Generalstaatsanwalts und es geht um Vorwürfe, eine Ausschreibung manipuliert zu haben. Reporter Benjamin Weber berichtet aus Istanbul.
Der inhaftierte und mittlerweile abgesetzte Istanbuler Bürgermeister Ekrem İmamoğlu hat die Prozesse gegen sich als politisch bezeichnet. Er sagte, er stehe deswegen vor Gericht, weil er dreimal die Wahlen in der Stadt Istanbul gewonnen habe. Die Vorwürfe gegen sich wies er zurück. Der Prozessauftakt in dem Verfahren wegen Beleidigung und Bedrohung des Generalstaatsanwalts von Istanbul war in den Gerichtssaal des Hochsicherheitsgefängnisses verlegt worden, in dem İmamoğlu seit knapp 3 Wochen inhaftiert ist. Im Publikum saßen Abgeordnete seiner Partei CHP. Als İmamoğlu hereingeführt wurde, standen sie auf und riefen: "Willkommen, mein Präsident." Vor dem Gebäude versammelten sich außerdem hunderte Anhänger und forderten die Freilassung des Politikers, den seine Partei zum Präsidentschaftskandidaten gewählt hatte, obwohl er in Haft sitzt. Ein offenbar illegal aufgenommenes Handyfoto aus dem Gerichtssaal zeigt İmamoğlu in blauem Anzug an einem Pult mit Mikrofon. Viele Polizeibeamte sind zu sehen. In einer Anhörungspause äußerte sich der mittlerweile abgesetzte Bürgermeister zu den Massenprotesten im Land nach seiner Festnahme. Sie waren vor allem von jungen Menschen vorangetrieben worden. Er küsse die Stirn der klugen jungen Leute, sagte İmamoğlu laut Medienberichten. Dass die junge Generation unpolitisch sei, das habe er ohnehin nie geglaubt. Die jungen Leute würden mit ihren friedlichen Demonstrationen auf der Straße am Ende Geschichte schreiben. Der Richter vertagte den Prozess nach kurzer Zeit. Der nächste Verhandlungstermin ist im Juni. Doch es war nicht das einzige Verfahren gegen Ekrem İmamoğlu an diesem Freitag. Der Prozess wegen Angebotsmanipulation in seiner Zeit als Bezirksbürgermeister in den 10er-Jahren wurde ebenfalls fortgesetzt.
Also der abgesetzte Bürgermeister von Istanbul musste sich heute erstmals vor Gericht verantworten.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Eine neue Plattform für Filmkunst und für den Austausch in Brandenburg möchte das BSCOA Filmfestival sein. Heute und morgen findet es zum allerersten Mal statt und RBB-Reporterin Elisa Göppert hat sich das Programm angeschaut, hat auch mit einem der Initiatoren gesprochen, nämlich mit dem Filmemacher Christian Klant.
Ich bin BSCOA, ich bin da aufgewachsen, ich hatte eine tolle Kindheit. Nach der Wende gab es einen Videoclub. Seitdem habe ich eine Kamera in der Hand und seitdem erzähle ich visuell Geschichten.
Die Begeisterung dafür hat sein Lehrer ihm schon in der Grundschule vermittelt, erzählt Regisseur und Drehbuchautor Christian Klant. Der mittlerweile 47-Jährige hat das erste Filmfestival BSCO mit initiiert und sagt, es ist
ein kleiner Versuch, BSCO das zurückzugeben, was BSCO mir oder uns gegeben hat.
Denn auch sein Kameramann René Gorski kommt aus der 8000-Einwohner-Stadt. Mit ihm hat Christian Klant den Fernsehfilm Sterben für Beginner gedreht, der am Samstagabend Brandenburg-Premiere beim Filmfestival BSCO feiert. Im Publikum werden viele Bekannte, Freunde und Familie sitzen. Für Christian Klant heißt das,
dass ich jetzt auch schon wieder ein bisschen aufgeregter bin. Ich bin wirklich gespannt, wie der da ankommt, der Film.
Sterben für Beginner mit Edin Hasanovic und Peter Kurt erzählt die fiktive Geschichte von Erik, der aus Not zum Bestatter wird. Denn sein bester Freund Alex hat einen unheilbaren Hirntumor.
Du musst mir was versprechen, ja?
Alles.
Ich will, dass du mich unter die Erde bringst. Du, persönlich.
Also heuert Erik als Praktikant bei einem Bestatter an und will so einiges anders machen, als Konventionen und Gesetze es vorgeben.
Ich verstehe nicht, warum das nicht möglich sein soll. Allein das Wort Friedhofszwang, das müsste doch jeder für sich individuell entscheiden dürfen.
Der Tod ist eine ernste Angelegenheit, das Wort Ordnung.
Sterben für Beginner von Regisseur Christian Klant ist einer von 6 Dokumentar- und Spielfilmen, die heute und morgen im Shukurama-Kino gezeigt werden. BSCOs Bürgermeister Robert Czaplinski hat sich stark für das kleine Filmfestival eingesetzt, damit es vor Ort organisiert wird, inklusive Finanzierung und Marketing. Einzig die filmische Expertise kommt von auswärts, vom Achtung Berlin Festival. Dessen Co-Leiter Sebastian Prose war bei der Filmauswahl für die 2 Festivaltage beteiligt. Dabei war ihm der Bezug zu Brandenburg wichtig, sei es durch Regie, Dreh oder Produktion. Denn
wir haben immer auch sehr viele Filme aus Brandenburg, die da gedreht wurden. Das war ein sehr beliebter Drehort, das Filmland Brandenburg. Viele kennen das, dass da mal ist ein Filmteam da, da ist da vor der Trubel und alle gucken, was ist da los.
Genau das ist auch die Handlung des Films Another German Tank Story mit Alexander Schuster und Gisa Flake, der heute Abend läuft. Das Brandenburger Dorf Wiesenwalde wird auf den Kopf gestellt, als eine amerikanische Crew dort eine Serie über den Zweiten Weltkrieg dreht. Brose ist es wichtig, dass die Veranstaltung wirklich ein BESCO-Festival ist.
Es ist schon so, dass wir natürlich tolle Filme nach BESCO bringen wollen. Aber natürlich wollen wir BESCO nichts aufdrängen, sondern wir wollen einfach, dass sich die Leute, die in BESCO und drumherum wohnen, dass die sich sozusagen mit dem Filmfestival identifizieren können.
Zu den Filmen wird es viele vertiefende Gespräche mit Menschen vor und hinter der Kamera geben. Wie es nach der Premiere im nächsten Jahr weitergeht, hängt daran, wie das Festival in BESCO angenommen wird. Regisseur und Drehbuchautor Christian Klant ist motiviert.
Nach dem ersten Mal gibt es das zweite Mal und wir sind gekommen, um zu bleiben.
Die Nachfrage nach Tickets sei derzeit jedenfalls enorm.
Das macht Mut, das macht Freude auf das nächste Jahr und dann schauen wir mal, wo die Reise hingeht.
Sagt Festivalleiter Christian Klant. Heute und morgen findet das erste BESCOer Filmfestival statt. Das Wetter. In Brandenburg und Berlin 12, 13 Grad meldet Berlin, 12 Grad in Cottbus, 11 Grad Frankfurt-Oder. Wechselnd bewölkt und immer noch windig da draußen. Nachts ebenfalls wechselnd bewölkt, vielleicht ein paar Schauer. Es geht runter auf 9 bis 7 Grad und der Wind lässt nach. Und morgen dann am Sonnabend zunächst stark bewölkt, dann wird es freundlich und es werden 17 bis 20 Grad. Genau, das Wochenende beginnt. Sabine Dahl wünscht ein schönes und sagt Ade.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Steve Neubert.
Zunächst eine Meldung aus Sachsen-Anhalt. Die A2 Richtung Magdeburg ist zwischen Lostau und Magdeburg-Rotensee gesperrt. Dort ist ein Fahrzeug umgekippt. Weiter geht's zur westlichen A10. Dort staut es sich in beiden Richtungen vor der Baustelle in Höhe Leest. Jeweils 20 Minuten müssen Sie hier zusätzlich einplanen. Auf der A12 Berlin Richtung Frankfurt-Oder zwischen Dreieck Spreeau und Friedersdorf gibt es Behinderungen nach einem Unfall. Stadtverkehr Berlin. Westend, die Königin-Elisabeth-Straße, ist zwischen Knobelsdorf-Straße und Kaiserdamm Richtung Messegelände gesperrt. Dort gab es einen Unfall. Und bei der S-Bahn beginnen heute Abend gegen 22 Uhr umfangreiche Bauarbeiten. Es gibt unter anderem Verzögerungen auf der S3 und S5.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 18 Uhr mit Steve Neuwirth. Guten Abend. Die Abrissarbeiten an der Ringbahnbrücke in Berlin-Charlottenburg sollen in diesen Minuten anfangen. Ursprünglich sollten die Arbeiten am Mittag beginnen. Laut Autobahn GmbH musste die Brücke aber nochmal abgestützt werden. Mehrere Bagger mit hydraulischen Greifern sollen jetzt einzelne kleinere Betonteile herausnehmen. Die Westendbrücke weiter nördlich an der A100 soll ab morgen abgerissen werden. Das hat die zuständige Gesellschaft Deges mitgeteilt. In Brandenburg sind im vergangenen Jahr deutlich mehr politisch motivierte Straftaten registriert worden. Laut Innenministerium ist diese Zahl um fast 70% gestiegen. Hanno Christ, RBB 24 Landespolitik.
6.813 Fälle von politisch motivierter Kriminalität zählt das Innenministerium für das vergangene Jahr. Die allermeisten davon, mehr als 3.600, mit rechtsextremem Hintergrund. Das ist im Vergleich zum Jahr 2023 fast eine Verdoppelung. Einen noch steileren Anstieg registriert die Polizei bei linksextremen Straftaten um 114% im Vergleich zu 2023. Hier allerdings auf weitaus niedrigerem Niveau.
Der Brandenburger Bauernverband begrüßt Pläne, den Schutzstatus des Wolfes in Deutschland zu lockern. Der Wolfsbeauftragte Schreinicke sagte im RBB 24 Inforadio, dies sei ein pragmatischer Weg, um Angriffe auf Nutztiere zu verringern. Er hat dabei auf Erfahrungen in der Schweiz verwiesen, denn dort sei die Zahl der Wolfsrisse durch die Jagd deutlich zurückgegangen. Im Koalitionsvertrag der künftigen Bundesregierung ist vereinbart, den Schutzstatus des Wolf von Wölfen herabzustufen. Die Berliner SPD-Spitze empfiehlt den Parteimitgliedern in der Stadt, dem Koalitionsvertrag der künftigen schwarz-roten Bundesregierung zuzustimmen. Das hat der Landesvorstand mitgeteilt, nachdem er sich mit dem Entwurf befasst hat. Bei der SPD soll am Dienstag eine Online-Befragung der Mitglieder beginnen. Bei der CDU entscheidet ein kleiner Parteitag Ende April. Die CSU-Gremien haben dem Vertrag schon zugestimmt. Der US-Sondergesandte für Russland Witkow ist in St. Petersburg gelandet. Dort will er sich mit dem russischen Präsidenten Putin treffen. Für das Studio Moskau, Jürgen Buch.
Kreml-Sprecher Peskow hat mitgeteilt, dass Putin und Witkow über die Ukraine sprechen wollen. Es handle sich um einen Meinungsaustausch und die Fortsetzung der diplomatischen Arbeit zwischen den USA und Russland. Witkow war zuletzt immer wieder dadurch aufgefallen, dass er Falschaussagen der russischen Führung hinsichtlich der